Gemeinde hier in Hohenhorst. Ich freue mich, heute Morgen unter Ihnen sein zu können. Als Martin freue ich mich besonders, in der schönen Martinskirche zu sein. Das letzte Mal, als ich bei Ihnen war, habe ich in dem Zelt dort drüben gepredigt. Und ich freue mich mit Ihnen, dass Sie wieder hier in Ihrer Heimat sind, dass die Kirche wieder im Dorf ist und dass wir heute Morgen diesen Gottesdienst feiern können mit unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Er hat versprochen, hier unter uns zu sein. Er ist gegenwärtig, auch wenn wir ihn nicht sehen, und möchte uns begegnen durch sein Wort und durch seinen Geist. Was für ein Geschenk, in der Gegenwart Gottes heute Morgen hier zu sein. Nicht nur in einem schönen, feierlichen Ambiente durch eine schön und neu renovierte Kirche, sondern mit dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in dessen Hand wir sind, mit ihm hier diese Stunde zu verbringen. Was für ein Geschenk. Ich möchte Grüße bringen, auch von der Leitung, von unserem Leitungsteam der Liebenzeller Mission, und auch in Ihrem Namen danken für diese freundliche Einladung heute. Letzte Worte sind immer gewichtige Worte. Bei einem großen Abschied versucht man dem anderen noch einmal etwas ganz Besonderes zu sagen. Ich beobachte das immer wieder auf dem Frankfurter Flughafen, wenn wir Missionare für 4 Jahre verabschieden. Wenn dann die betagten Eltern dastehen und sich Kinder und Eltern versuchen, noch einmal etwas Besonderes zu sagen. Überhaupt dann, wenn es vielleicht zum dritten Mal ins Ausland geht und man nicht weiß, ob man sich noch einmal wieder sieht auf dieser Erde. Da überlegt man sich mehr als sonst, was man sich sagt. So auch Jesus. Was hat er seinen Jüngern nicht alles mitgegeben in den vielen Lektionen der rund 3 Jahre mit ihm unterwegs im Heiligen Land? Und nun fasst er zum Schluss nochmal zusammen, um was es ihm geht. Die Quintessenz, der große Auftrag. Wir lesen in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, seine letzten Worte an seine Jünger: Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und Judäa, in ganz Samarien und bis an das Ende der Erde. Was Jesus seinen Jüngern erstens klar macht bei diesem großen Auftrag: Zuerst sagt er, es gibt eine Ausrüstung und es gibt einen Auftrag. Zuerst sagt er, ihr werdet empfangen, nämlich den Heiligen Geist. Und als nächstes danach, ihr werdet sein, nämlich meine Zeugen in dieser Welt. Wie sehr leicht wird es besonders in engagierten Gemeinden, zu denen ich Sie zähle hier in Hohenhorst, wie sehr leicht wird dies bei uns vergessen, dass Gott zuerst gibt, bevor er beauftragt. Sind wir an dieser Stelle nicht sehr geprägt vom Denken dieser Welt? Ohne Leistung kein Ergebnis? Bei Gott geht das anders. Er ist nicht so wie wir. Er denkt nicht so wie wir. Und das ist immer so bei ihm schon gewesen, wenn wir in die Bibel schauen. Zuerst, zuallererst rüstet er aus. Und erst dann, mit dieser seiner Ausrüstung, beauftragt er uns, in die Welt zu gehen. Es ist nie umgekehrt. Nie fordert er zuerst Leistung und dann belohnt er das irgendwie. Das ist das Denken dieser Welt, aber nicht das Denken des lebendigen Gottes. Jesus mutet seinen Leuten nie Unmögliches zu. Er weiß genau, von sich aus, von uns aus können wir doch nichts bewegen. Er weiß, dass seine Jünger damals bis heute vergessliche Leute sind und dass ohne seine dauernde Gegenwart und Nähe die ganze Mission, der ganze große Auftrag bald einschlafen würde. Also erklärte Jesus seinen Jüngern, schon bevor er ihnen hier diese letzten Worte sagte, diesen letzten großen Auftrag anvertraute und zuerst die Ausrüstung nochmal versicherte, Kapitel vorher sagte er ihnen, ich komme zu euch. Durch den Heiligen Geist möchte Jesus gegenwärtig sein in jedem, der an ihn glaubt. In jedem, der sich Christus anvertraut, wohnt er mit seinem Geist, unsichtbar und doch sehr real. Und mit dieser Gegenwart sollten die Jünger Jesu rechnen. Mit dieser Gegenwart sollten sie Zeugen sein. Und Zeuge sein? Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal im Gericht war, als ich damals im Konfirmandenunterricht gewesen bin und so diese Altersgruppe war, ihr hier in der zweiten und dritten Reihe, da musste ich vor Gericht aussagen. Da ist ein Auto nachts in unser Schaufenster, meine Eltern hatten ein Ladengeschäft, reingerauscht und hat die Riesenscheibe zertrümmert. Und ich sah, wie dieses Auto, es war, wie könnte es im Schwabenland anders sein, ein Mercedes, dann wegfuhr und ich habe mir die Farbe genau gemerkt. Und später wurde dieser Fahrer gefasst und ich musste vor Gericht aussagen, was ich sah. Und der Richter schärfte mir ein, ich soll nur sagen, was ich sah und nicht, was ich denke. Zeuge sein ist eigentlich einfach. Man erzählt, was man gesehen und gehört hat. Punkt. Und das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Jürgen Wiegel war Missionar mit seiner Familie in Burundi, wir waren in Bangladesch Missionare. Und Missionar sein, stellen sich manche vor, ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ja, in einem fremden Kontext leben, das muss man sich arrangieren, aber das kann man. Und der Auftrag ist, zu erzählen, wer Jesus ist. Eigentlich nicht kompliziert. Zeuge sein heißt, berichten, was man gesehen und gehört hat. Und Gott hat uns sogar noch die Bibel gegeben, um noch einiges weiterzugeben von dem, was ihm wichtig ist. Also dieser Auftrag war klar und Jesus sagte, und ich bin bei euch, alle Tage. Und ich rüste euch aus mit meinem Geist. Ihr seid nicht allein, jetzt marschiert los. Und dieser Auftrag könnte man vergleichen mit 4 Kreisen. Und die Konfirmanden, die haben da Papier und was dabei. Genau, ihr könnt jetzt hier 4 Kreise malen. Okay, einen kleinen Kreis in der Mitte, ist Jerusalem. Dann der nächste Kreis drumherum, das ist Judäa. Das war so das Nachbarland. Und dann der dritte Kreis, Samaria. Das war jetzt schon Ausland pur. Die Samariter, die redeten die Sprache dieser Israeliten, man konnte mit ihnen reden, wenn man wollte, aber das war nicht so schicklich. Vielleicht waren die Samariter damals das, was für die Deutschen heute die Türken sind. Man kann reden, wenn man will, aber ob man das will? Und der 4. große Kreis drumherum, das war nun die ganze Welt. Das war Ausland pur, dazu gehörte auch Rom, dieses verhasste Hauptquartier der Römer. Ausrüstung und Auftrag. Jesus machte es klar bei seinen letzten Worten. Und jetzt kommen wir zum Zweiten. Wir kommen zur Wirklichkeit. Wie haben sie es denn nun angepackt, diese Jünger? Wir lesen in der Apostelgeschichte im Neuen Testament, dass in Jerusalem eine große Erweckung war. Erweckung? Damit bezeichnen Theologen das, wenn jemand predigt, und die Menschen strömen in Scharen und glauben das in Scharen. Also nicht nur 1, 2 Leute beim Alpha-Kurs, sondern wenn Scharen strömen und sagen, meine Güte, dass wir das nicht vorher kapiert haben, dass Jesus Christus Herr ist. 3000 kamen an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus. Das war toll. Diese Gemeinde wuchs. Die nahmen sich Zeit zum Gebet, zur Predigt, zum Singen. Da wurden Hauskreise gegründet und manche nutzten die gute Stimmung und verkauften sogar ihren Acker, auf dem sie sich hätten nur plagen müssen, und spendeten das Geld der Gemeinde. Da war eine Großzügigkeit. Aber es gibt ein Aber. Sie blieben alle in diesem kleinen inneren Kreis in Jerusalem. Sie blieben in der Heimat. Da war nichts mit Judäa, da war nichts mit Samaria und da war schon gar nichts mit dem vierten Kreis, mit dem Ende der Welt. Denn die Arbeit zu Hause ging ja nicht aus. Eine große Gemeinde zu betreuen, erfordert ja alle Kräfte, so könnte man meinen. Es gab in Jerusalem doch noch so, so viel zu tun. Und leider blieben sie deshalb in ihrem inneren Kreis in Jerusalem. Wissen Sie, ab wann der erste Missionar der Urgemeinde in Jerusalem denn dann nach Samarien ging? Der erste ging erst, nachdem die erste große Christenverfolgung angezettelt wurde. Stephanus, der erste Märtyrer, wurde gesteinigt und manche Christen aus der Stadt vertrieben. Im Kapitel 8 der Apostelgeschichte ist das nachzulesen. Sie gingen, sie mussten raus, sie waren Asylanten, heimatlos. Und es steht da ausdrücklich, dass nur noch die Apostel in Jerusalem geblieben sind. Die Apostel blieben im inneren Kreis. Und der erste Missionar nach Samaria, der hieß Philippus, er ging gezwungenermaßen weg von daheim und flüchtete nach Samarien und predigte. Das war natürlich gut, dass der gepredigt hat. Aber erst jetzt wurde das getan, was Jesus aufgetragen hatte. So ganz freiwillig oder als Programm der Gemeinde war die große Mission Gottes kein zentrales Thema. Das zentrale Thema war die Auferbauung der Gemeinde. Aber hinauszugehen, gesandt zu werden an die Enden der Erde, vielleicht dachten sie, das ist erst später dran. Kann ja sein. Ja, und bis ans Ende der Erde, da ging erst viel später einer, er hieß Paulus. Ausgesandt wurde er von einer Gemeinde, die auch durch Wanderprediger dieser Christenverfolgung nach dem Tod von Stephanus, als sie von Jerusalem vertrieben wurden, ja, die durch Wanderprediger diese Christenverfolgung entstanden ist. Und diese Gemeinde ist in Antiochien entstanden. Apostelgeschichte 13, diese Geschichte. Interessant, wissen Sie, das bewegt mich schon als Missionsdirektor mit unserer Zentrale im Schwarzwald auf dem Missionsberg. Wir denken, wir koordinieren die weltweite Missionsarbeit. Das möchten wir gerne. Wir möchten dazu helfen. Und nun wurde dieser Apostel Paulus von einer kleinen Gemeinde ausgesandt, nicht von Jerusalem, nicht von der Zentrale, wo die Apostel saßen, von einer kleinen Gemeinde an der türkischen Grenze. Wir kennen die Umstände und Pläne der ersten Christen nicht gut genug, um uns über deren Verhalten ein Urteil erlauben zu können. Und das dürfen wir nicht und das will ich auch nicht. Es steht mir nicht an zu urteilen, weshalb bliebt ihr denn alle im mittleren Kreis in der Heimat? Weshalb gab es nicht diesen zweiten Kreis, Nachbarland, Judäa und den dritten, Samaria und den vierten, Ende der Welt? Weshalb war das nicht euer Programm? Wir wissen es nicht. Aber eines wird doch sehr deutlich. Gott kommt zu seinem Ziel mit uns oder ohne uns. So hart das klingen mag. Keiner von uns hat den Segen Gottes gepachtet. Auch keine Mission, kein Verband, keine Kirche, kein Hauskreis. In Papua-Neuguinea, das ursprünglich einmal deutsche Kolonie gewesen ist, wurden einige der ersten Liebenzeller Missionare ausgesandt. Und Ehepaar Schmidt, das heute unter uns ist, ist Missionsreferent hier im Norden. Er war dort auch Missionar. Vor 98 Jahren gingen die ersten dorthin. Und seit einigen Jahren sind wir mit der Leitung dieser Kirche, die dann entstanden ist auf der Insel Manus, seit einigen Jahren sind wir mit ihnen im Gespräch. Und immer wieder haben sie gesagt, ach, was ist unser Auftrag in dieser Welt? Wir leben auf unserer schönen Insel, wir sind beschäftigt zu Hause, Wir werden nie fertig, unsere Insel zu evangelisieren und zu missionieren. Da gibt es immer welche, die noch keine Christen sind, oder immer welche, die sich wieder entfernen von uns. Wir werden nie fertig. Aber wie ist das mit dem Auftrag Jesu, dass, obwohl wir nicht fertig sind, uns geboten ist, trotzdem welche in die Welt zu senden? Und sie haben diesen Schritt getan. Wir haben in Bad Liebenzell einen ganzen Ordner voller Korrespondenz mit der Leitung der Kirche in Manus, die vor 98 Jahren gegründet wurde. Es ging hin und her und wir mussten ein anderes Unterstützungssystem schaffen, als wir das tun. Dort spendet man nicht online, um einen Missionar zu unterstützen. Dort gibt es keine Überweisungsformulare, keine Daueraufträge. Sie haben Essen und verschiedene Gegenstände, was sie hatten, Schmuck, zusammengebracht und das Ganze verkauft. Und so viel Geld eingenommen, das haben sie immer wieder gemacht, so viel Geld eingenommen, so missionsfest gemacht wie wir heute. Ich habe gehört, heute Nachmittag wird Kuchen verkauft. Die haben das ähnlich gemacht und so viel gesammelt, bis sie für ein Ehepaar das Geld hatten, sie für 2 Jahre ins Ausland zu schicken. Und heute ist Gabriel und Grace Pontrun mit ihren beiden Kindern in Malawi, einem kleinen Land in Afrika, und sie sind dort Missionare mit unserem Missionarsteam. Eine Kirche, eine junge Kirche, die innenpolitisch, auch kirchenpolitisch, viele Probleme hat, sagte, wir haben den Auftrag Gottes in dieser Welt und wir senden ein Ehepaar dorthin. Und ist es nicht interessant, dass die Grace, die Ehefrau, die Missionarsfrau aus der Insel Manus, genau von der Familie kommt, die damals die ersten Missionare gehindert hat, an ihrem Strand anzulegen, mit ihrem Boot. Sie mussten dann weiter rudern und konnten woanders anlegen. Aber die Familie, die damals sagte, euch wollen wir nicht, aus dieser Linie, aus dieser Familie ist heute diese Missionarin geworden, die in Malawi tätig ist. Liebe Gemeinde, was uns umtreiben soll, was uns Jesus ans Herz legen möchte, ist die Blickrichtung von uns Christen. Dass es eine Bewegung ist vom Zentrum, von der Kirche, von der Gemeinde her, die nach außen geht. Hin zu Gottes verlorener Welt. Das Dritte, eine Lektion. Was lernen wir aus dieser Wirklichkeit, aus auch dem, wie es damals in Jerusalem war und dass Mission jetzt nicht das Programm der Gemeinde war? Ich selber bin sehr naturliebend. Und wenn ich jetzt heute zu Hause wäre, dann würde ich mit unserem jüngsten Sohn, wir haben 4 Kinder zwischen 22 und 12, würde ich mit unserem jüngsten Drachen steigen gehen. Aber jetzt bin ich hier und der Herbstwind weht ja auch noch an anderen Tagen. Aber wir gehen manchmal als Familie so raus und es gibt bei uns im Schwabenland den Brenzursprung. Der Brenzursprung ist ein Ursprung eines kleinen Flusses und so ein Ort, an dem ich sehr gerne bin. Ein kleines Becken in der Felswand, unscheinbar, vielleicht so groß wie dieser Altarraum hier, ist dieses Wasserbecken. Und daneben eine Tafel, die besagt, wie viel 1000 Liter diese kleine Quelle, ich weiß nicht mehr in wie vielen Minuten, auswirft. Und da ist dieses kleine Becken. Und man sieht eine Bewegung darin, aber es sind keine tosenden Wellen. Man sieht, das Wasser lebt. Und hinaus fließt die Brenz. Zuerst ein Bach und dann ein kleiner Fluss. Und was mir auffällt bei diesem Brenzursprung, dass dieser kleine Teich eine Quelle in sich hat. Und dass dieser Teich einen Überlauf hat. An diesen Sachverhalt möchte ich als Beispiel anwenden. Er wurde mir selber zum Beispiel. Eine Grundregel für die Gemeinde Jesu und für den großen Auftrag Jesu ist, wir brauchen Quelle und wir brauchen den Überlauf. Jesus sagt in Johannes 7, Vers 38, Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dem werden Ströme, Flüsse lebendigen Wassers fließen. Was für eine Verheißung. Wer an Jesus glaubt, wie es die Bibel sagt, von dem aus werden Flüsse von Wasser gehen in eine durstige Welt. Wie viele Erfahrungen kann man mit dieser Lebenseinstellung machen? Aber da, wo wir Christen Staudämme bauen, uns große Reservoirs anlegen, aus Sicherheitsgründen natürlich, da wird dieser kleine Teich schnell zum stinkenden Stadtseetümpel. Gibt es das in Norddeutschland auch? In den Städten, in den Parks, solche künstlich angelegten Seen, alles voller Algen, wo man die Kinder zurückhalten muss, dass sie da ja nicht spielen, denn nachher stinkt alles. Abgestandenes Wasser. Was gibt es Hässlicheres als einen Stadttümpel voller Algen? Und dieser Gegensatz, eine Quelle mit einem Teich, mit Überlauf, mit lebendem Wasser. Und Jesus hat das denen verheißen, die an ihn glauben. Ströme lebendigen Wassers sollen von uns ausfließen, als Individuen, aber auch als Gemeinden. Ja, wir Deutschen sind bekannt als die Weltmeister im Versichern. Bangladesch, eines der ärmsten Länder der Erde. Die Allianzversicherung hat dort eine große Filiale. Und die Reichen Bangladeschs versichern sich über die deutsche Allianz. Die Deutschen sind Weltmeister im Versichern, die machen das gut. Und das steckt so ein bisschen auch in uns alle, nicht wahr? Wir bauen gern Reservoirs, wir haben gern Reserven und für die Zukunft natürlich, gut gemeint. Und das birgt eine Gefahr in sich. Wenn sich das auf unser Leben als ein Stil legt oder auf uns als Gemeinde als ein Stil legt, dass wir zu sehr klammern und zu wenig fließen lassen. Mission will, dass von Jesus Christus, von dem, was er seinen Leuten schenkt, viel hinausfließt in diese Welt. Gott will von uns zu anderen etwas fließen lassen. Beim Staudammbauen haben wir vielleicht mehr Reserve, aber oh Schreck, das Wasser stinkt bald und die Quelle lässt nach zu sprudeln. Je mehr wir aufstauen und für uns sichern, desto mehr veralgt das Ganze. Mit dem Zurückbehalten des Segen Gottes lässt auch das Sprudeln der Quelle nach. Die durchlaufende Lektion der Bibel zu diesem Thema ist, der Segen Gottes ist dazu da, weitergegeben zu werden. Gott sagte zu seinem ersten Missionar, der hieß Abraham, ich will dich segnen. Wissen Sie, wie es weitergeht? Und du sollst ein Segen sein. Genau. So ist das nämlich gemeint von Gottes Sicht aus. Wir bauen keine Staudämme. Wir sorgen für den Überlauf und er übernimmt die Verantwortung für den kompletten Nachschub. Er übernimmt die Verantwortung, dass die Quelle sprudelt. Dass neue Menschen kommen, wenn wir welche in die Mission schicken. Dass er uns mit materiellen Gaben versorgt, wenn wir großzügig von unserem Geld abgeben für sein Reich. Gottes Konzept für unser Leben, Jesu Konzept für unser Leben und für unsere Gemeinde ist, dass unser Wasser frisch, kristallklar, unerschöpflich und lebendig bleibt, weil er die Quelle ist und weil wir großzügig für den Überlauf sorgen. Ich habe gestaunt heute Morgen, als ich in die Kirche kam und war wirklich sehr gespannt. Wie gesagt, die Gemeinde Hohenhorst verbinde ich mit diesem Zelt dort drüben. Und jetzt hier so diese Erntekronen und vor mir ein toller Strauß mit schönen Ähren. Sie haben hier kleine Kunstwerke bereitet. Und sie haben das nicht aus wirtschaftlicher Sicht getan. Ich denke, heute haben wir genug, um abzugeben. Aber diese Tradition, nehme ich an, ist ja eine alte hier auch bei Ihnen. Vielleicht schon Jahrhunderte alt. Und Ihre Väter und Mütter und Großväter und Großmütter sagten nicht, Diese Erntekronen würden eigentlich einen Laib Brot abgeben, den wir gut gebrauchen könnten. Nein, sie gaben großzügig ab, um hier dem Schöpfer zu danken. Das ist dieses Konzept Gottes. Er beschenkt uns, wir geben weiter und er sorgt, dass wir trotzdem genug haben. Jesus Christus lädt ein zu diesem Lebensstil, den er selber geschaffen hat und zu dessen Verwirklichung er in Treue steht. Matthäus 6, Vers 33 steht: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige, das andere Nötige, alles genommen werden. Alles zufallen, richtig. Gott sagt, trachtet nach meinem Reich und ich lasse euch zufallen. Das ist Zufall von Gott, dass sich Dinge plötzlich fügen. Dass man merkt, Mensch, das Auto läuft ja viel länger, als es laufen hätte können. Dass das Dach länger dicht ist, als man gemeint hat. Und wir genug haben für uns. Gott will uns versorgen. Wir sind seine geliebten Kinder. Er möchte, dass wir genug haben. Und das wissen wir doch alle. Der Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der hat keine Not. Der kann Früchte bringen ohne Ende. Er ist ja am Wasser gepflanzt. Der braucht die Äpfel nicht für sich. Wir sind am Wasser gepflanzt. Am lebendigen Strom Gottes. In seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Christus möchte uns leichtes Gepäck verschaffen, die Sorgen dieser Welt abnehmen, damit wir uns konzentrieren auf seine großen Anliegen. Auf seinen Auftrag, der natürlich hier in Hohenhorst vor der eigenen Türe anfängt, die Nachbarschaft mit einschließt, aber dort noch lange nicht aufhört. Auch nicht im Schaumburgerland aufhört. So schön es hier ist. Ich liebe Ihre Heimat hier, ich liebe diese verklinkerten Häuser, klasse. Wir im Schwarzwald machen alles mit Holz, so dumm, muss man alle paar Jahre streichen. Ich finde, Sie machen das viel geschickter hier. Sehr schön, Gott hat Sie reich beschenkt, auch mit einer tollen Kultur. Und nun sagt er, und nun geht's weiter. Bleibt nicht unter euch. Und vielleicht kann dieses Missionsfest heute ja auch an diese alte Tradition anknüpfen und sie fortführen. Mit einer Gesinnung, die uns prägen soll, zu senden und zu geben für eine verlorene Welt im Namen Jesu. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie Gottes Segen großzügig empfangen und großzügig weitergeben. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie dann Gottes treues Versorgen reichlich erfahren. Ich wünsche Ihnen, dass von Ihnen, von Ihrer Gemeinde hier in Hohenhorst, der Segen Gottes hinausgeht in diese weite Welt. Und dass sichtbar wird für Sie persönlich und als Gemeinde, wer sich für Jesus hergibt, wer sich für ihn auf den Weg macht, der verliert nicht, der gewinnt nur. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Jesu großen Auftrag uneingeschränkt im Blick behalten, in Ihrer eigenen Stadt, in Deutschland und bis ans Ende der Erde. Er segne Sie dabei. Amen.